Hey Handwerk mit Hammer, Herz und Hightech, der Podcast der Handwerkskammer Bremen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts mit Hammer, Herz und Hightech. Ja, Stichwort Hightech. Da sind wir an der genau richtigen Stelle heute hier in Hannover beim Heinz-Piess-Institut für Handwerkstechnik. Und das Heinz-Piess-Institut beschäftigt sich mit einem Thema, das schon seit Jahren das Top-Thema Nummer 1 im Handwerk ist, nämlich der Ausbildung. Aber nicht nur das, auch künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind Themen hier am Heinz-Piess-Institut. Und wir wollen in dieser Folge unseres Podcasts einmal darauf eingehen, ja, wie wird das Handwerk eigentlich in 10 oder 20 Jahren aussehen? Wie werden sich die Berufsbilder verändern? Und darüber möchte ich sprechen heute mit Dr. Christian Welsbacher, dem Leiter des Heinz-Piess-Instituts, Herrn Walter Pirk und Dr. Linda Meyer-Feldrup, ebenfalls vom Heinz-Piess-Institut. Bevor wir aber ans Eingemachte gehen und uns über die Digitalisierung und künstliche Intelligenz unterhalten, würde ich Sie bitten, sich einmal ganz kurz vorzustellen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mit auf den Weg zu geben, was eigentlich das Heinz-Piess-Institut macht und mit welchen Themen Sie sich so beschäftigen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Mein Name ist Christian Welsbacher. Seit nunmehr 13 Jahren darf ich das Heinz-Piess-Institut hier in Hannover leiten. Wir sind ein Forschungs- und Dienstleistungsinstitut im Verbund von insgesamt 5 Einrichtungen im Rahmen des Deutschen Handwerksinstituts. Das Deutsche Handwerksinstitut an sich ist gefördert vom Bund, Wirtschaftsministerium des Bundes und den Wirtschaftsministerien der 16 Bundesländer als auch dem Wirtschaftssektor Handwerk. Und hat im Rahmen dieses, das HPI hat im Rahmen dieses Gemeinschaftsverbundes die Aufgabe, das Handwerk bundesweit im Technologietransfer zu begleiten. Das heißt, von Augenoptik bis Zahntechnik über alle Regionen, über das gesamte Bundesgebiet ist es unsere Aufgabe, über die berufliche Bildung vorrangig Handwerk im technologischen Wandel zu unterstützen. Das tun wir, um das mal verkürzt darzustellen, über im Wesentlichen 3 Arbeitsbereiche. Wir identifizieren neue Technologien, also Digitalisierung, KI, Robotik wurde schon genannt, aber natürlich auch alle weiteren Technologien über neue Werkstoffe, neue Produktionsverfahren und sonstige Entwicklungen, die denkbar sind über alle Gewerke. Wir identifizieren diese Gewerke, diese Innovationen, wie gesagt, und prüfen in einem zweiten Schritt, ob es einen Qualifikationsbedarf für das Handwerk gibt, um künftig mit diesen Innovationen und Entwicklungen auch entsprechend ein Geschäftsmodell aufzusetzen. Wenn ein Qualifikationsbedarf nötig ist, dann unterstützen wir die Fachverbände des Handwerks darin, die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, die ÜLU, technisch zu modernisieren und zukunftsfähig zu gestalten, um den Auszubildenden bundesweit entsprechende Angebote auch zu machen. Und in einem dritten Schritt ist es unsere Aufgabe, für den Bund und die Länder als Gutachter die Förderanträge der handwerklichen Bildungsstätten zu bewerten und die Gelder freizugeben, damit auch die Bildungsstätten, die Infrastruktur technisch angepasst werden kann. Damit können dann im Idealfall in einem solchen Zyklus, also Technologie erkennen, Bildungsangebote mitentwickeln, Infrastrukturen modernisieren und vorbereiten, im Idealfall nach 5 Jahren entsprechend moderne Infrastrukturen, moderne Ausbildungsinhalte zur Verfügung stehen, damit Handwerk neue Technologien auch entsprechend in die eigene Wertschöpfung aufnehmen kann.
Ja, vielen Dank, Herr Welsbacher. Man hört vielleicht gerade im Hintergrund so ein bisschen Baustellengeräusche, aber das soll uns gar nicht stören. Wir sind ja hier sozusagen im Handwerk und direkt das gehört einfach dazu. Genau, insofern lassen wir uns da gar nicht irritieren. Frau Dr. Linda Meyer-Feldrup, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz vor und erzählen, was Sie hier so machen am HPI.
Ja, gerne. Genau, der Name ist schon gefallen. Mein Name ist Linda Meyer-Feldrup. Ich bin seit einigen Jahren hier am HPI zuständig für die Koordinierung des bundesweiten Netzwerks der Beraterinnen und Berater gemeinsam mit meinen beiden Kollegen. Und dieses Projekt ist eins der vielen Projekte, die wir hier am HPI zusätzlich zu den Grundaufgaben erledigen. Die zentrale Leitstelle ist jetzt schon seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, ich schaue mal zur Seite, Jahrzehnten, hier am Haus angesiedelt Und genau, das bundesweite Netzwerk der Beratungsstellen für Innovation und Technologie, welches wir koordinieren und wissenschaftlich begleiten, das setzt sich eben zusammen aus verschiedenen Experten, Expertinnen, die an den Handwerkskammern, an den Fachverbänden oder den Kreishandwerkerschaften hier bundesweit angesiedelt sind und stellt eben ein Dienstleistungsangebot dar, wenn man so will, welches sich an kleine und mittlere Unternehmen des Handwerks richtet und eben diese bei der Lösung von individuellen Problemen, bei der Unterstützung von der Entwicklung, Produktion, Vermarktung innovativer Ideen und zukunftsfähiger, konkurrenzfertiger Produkte unterstützt.
Ja, vielen Dank. Herr Pierk.
Ja, Walter Pierk, ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren hier im Wissens- und Technologietransfer beschäftigt im HPI und seit 2,5 Jahren haben wir das große Glück, hier mit der oder an der Leibniz-Universität ein europäisches Innovationszentrum angesiedelt zu haben. Wir beschäftigen uns mit künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit für Mittelstand und den öffentlichen Sektor. Und wir als HPI können eben diese Themen darüber für das Handwerk aufschließen. Und das machen wir mit den Entitäten hier der Leibniz-Universität und auch noch mit weiteren Partnern. Und das bringt uns eben, versetzt uns in die Lage, wirklich tiefergehende Dienstleistungen anzubieten. Und ja, das macht Spaß und ich glaube, da kommen wir im Laufe des Gesprächs dann noch zu.
Ja, ganz bestimmt. Vielen Dank. Und kommen wir zur ersten Frage, Herr Dr. Welsbacher. Sie waren im vergangenen Herbst bei der Handwerkskammer Bremen zu Gast. In der jüngsten Vollversammlung haben Sie einen Vortrag gehalten. Und in diesem Vortrag sind Sie auf verschiedene Themen eingegangen. Sie haben gesprochen über Innovation im Handwerk, über die Innovationskraft des Handwerks, aber auch über künstliche Intelligenz und haben da sozusagen einen Bogen gespannt. Und das fand ich sehr interessant und das hat mich auf die Idee gebracht, Sie zu fragen, ob Sie für einen Podcast hier zur Verfügung stehen könnten. Und da haben Sie sehr gerne zugestimmt und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, wie schon erwähnt, haben Sie über Innovation gesprochen und anders als häufig wahrgenommen, haben Sie gesagt, das Handwerk ist per se innovativ. Und da haben Sie einen Bogen gespannt und die technischen Weiterentwicklungen erwähnt, die das Handwerk in den vergangenen Jahrzehnten mitgemacht hat. Und Sie haben gesagt, es bestehe im Grunde genommen kein Widerspruch zwischen Tradition auf der einen Seite und Innovation auf der anderen Seite. Handwerk sei traditionell innovativ. Können Sie das anhand von konkreten Beispielen aus der Geschichte vielleicht einmal ganz kurz verdeutlichen?
Ja, wie gesagt, traditionell innovativ ist an sich kein Widerspruch, denn Handwerk ist ja vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass es jeden Tag gefordert ist, Innovationen beim Kunden zu erbringen. Also jeder Auftrag beim Kunden ist eine kundenindividuelle Lösung, die erforderlich ist, um einen Wunsch zu erfüllen oder ein Problem zu lösen. Das heißt, Innovation ist im Genom des Handwerks verankert. Handwerk ist schon immer als Problemlöser darauf ausgerichtet, neue Lösungen zu entwickeln, Prozesse zu optimieren und entsprechend auch als Multiplikator umzusetzen. Wenn man ganz weit zurückschaut in die vorindustrielle Zeit, da würde sich die Frage gar nicht stellen. Da war Handwerk der alleinige Wirtschaftssektor, neben natürlich jetzt Landwirtschaft und anderen, aber im technischen Bereich. Das heißt, alle Innovationen gingen vom Handwerk aus. Und diese Rolle ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein bisschen außer Blick geraten, weil Industrie oder die große Industrie anders innoviert als Handwerk. Also wie gesagt, Handwerk immer kundenspezifisch, kundenindividuell oder vorrangig. Industrie hat einen anderen Modus. Hier wird vielfach mit kodifizierten Wissen, mit Forschungsabteilungen, mit Patenten, mit wissenschaftlichen Publikationen gearbeitet, was im Handwerk nicht üblich ist. Dadurch ist in der öffentlichen Wahrnehmung das Bild entstanden, dass Innovationen ausschließlich über Patente zu messen sind, die fast ausschließlich im industriellen oder Dienstleistungsbereich anfallen. Das ist aber eben auch volkswirtschaftlich und gesamtwirtschaftlich betrachtet nicht richtig. Und Handwerk hat eben diese Rolle für sich eben, wie gesagt, seit Anbeginn eigentlich des Bestehens des Handwerks angenommen, Innovationen nicht nur selber hervorzubringen, sondern auch zu optimieren, in der Anwendung beim Kunden weiterzuentwickeln und neue Lösungen zu schaffen. Und wenn man jetzt nach konkreten Beispielen fragt, kann man eigentlich die Geschichte der Industrialisierung der letzten paar hundert Jahre auch begleiten und stellt fest, jede Innovation entstand vorrangig erst im Handwerk, also auch Automobilbereich. Wenn wir dort zurückschauen, die ersten Automobile von Carl Benz wurden ja auch nicht industriell gefertigt. Das waren handwerkliche Manufakturen, die hier ein Automobil fertigten, auch selber Handwerker, die diese Innovationen vorangetragen haben, bis zu einem Punkt der Industrialisierung, der Automatisierung der Produktion. Und Handwerk lässt sich aber nicht jetzt ersetzen durch Industrie, sondern hat das Geschäftsmodell angepasst und entwickelt für Dienstleistung, für Wartung, für Vertrieb. Und hat also mit der Entstehung der Invention bereits innovative Aktivitäten gezeigt und ist seit nun seit 100 Jahren, 120 Jahren der Automobilgeschichte immer wieder durch Innovationen in der Wartung und Instandsetzung und Neuentwicklung auch aufgetreten und begleitet eben den Automobilbereich mit veränderten Geschäftsmodellen, auf die es sich dynamisch einstellt. Das sehen wir vor allen Dingen an den neuen Berufen Kfz-Mechatroniker, da steckt der Elektroniker drin und die Mechanik. Das zeigt eine Entwicklung der letzten Jahre, die dazu führt, dass aus handwerklichen Wertschöpfungen eben auch Impulse wieder rückgemeldet werden an die Industrie, das Produkt beständig weiterzuentwickeln aus dem Kundenkontakt und den Kundenanforderungen. Also Handwerk ist damit auch Bestandteil der Innovation im Automobilbereich und begleitet das auch die nächsten Jahre weiter. Man wird sehen, wie sich das mit rein elektrischen Antrieben weiterentwickelt, ob der Beruf sich hier auch nochmal anpassen wird müssen, um dann aus den Impulsen des Kundenkontaktes auch wiederum neue Impulse in die Entwicklung mit reinzugeben. Mhm.
Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel, was man mal so anführen könnte für diese Innovation, die aus dem Handwerk kommt? Vielleicht gibt es da irgendwie...
Ach, wenn wir ganz weit zurückschauen, also tatsächlich Beginn der Industrialisierung, sehen wir das beliebte Beispiel aus der 1769, die Dampfmaschine, ist ja keine technische universitäre Entwicklung, sondern die Prozessoptimierung kommt aus dem Handwerk. James Watt war Feinwerkmechaniker, der in der Analyse der Probleme in der Wartung von bestehenden Dampfmaschinen eine Weiterentwicklung vorangetragen hat durch die Trennung des Kolbens vom Restprozess. Heute gilt er als der Erfinder der Dampfmaschinen, ist natürlich nicht richtig, er hat den Prozess optimiert. Und auch diese Beispiele lassen sich quasi bei allen großen Entwicklungen eben auch mit verbinden. Der Buchdruck ist ja auch eine handwerkliche Erfindung, die dann später in die Serienproduktion überführt worden ist. Und auch das Automobil von Carl Benz ist eine handwerkliche Entwicklung, handwerkliche Erfindung, die dann in die industrielle Fertigung abgegeben wurde. Und so sehen wir das in ganz vielen Bereichen jetzt auch aktuell. Thema Energieversorgung in Gebäuden, dass die Industrie zwar Systeme bereitstellt, also gerade auch Pufferspeicher im Wärmepumpenbereich oder im Heizungsbereich, die vom Handwerk Kunden individuell weiterentwickelt werden, mit neuen thermodynamischen Prozessen geführt werden und von der Industrie wieder aufgenommen werden, um ihre Pufferspeichersysteme entsprechend zu optimieren und besser anzupassen. Als Innovator gilt dann immer die Industrie, aber die Impulse kommen von SAK oder anderen Handwerksbetrieben, die hier Kunden aus Kundenproblemen heraus neue Lösungen, sei es zur Bauform oder zur Energieführung, entwickeln, die dann von der Industrie aufgenommen und weiterentwickelt werden. Da gibt es eine ganze Reihe an Beispielen. Walter Pürk, der nun auch seit vielen Jahren Innovationsprozesse begleitet, hat hier auch aus seinem Projekt heraus den direkten Zugriff und hat sicherlich da auch noch ein paar plakative Beispiele der letzten Jahre.
Ich würde mal ganz deutlich machen, an einem innovativen Unternehmen. Wir zeichnen ja jedes Jahr Leistungen des Handwerks aus auf der Internationalen Handwerksmesse. Und ich finde, das ist immer ein guter Spiegel hinsichtlich der Innovationsleistung. Und als Beispiel mal ein SAK-Elektrobetrieb, die das System der Wärmepumpe nochmal neu gedacht haben. Die Industrie ist ja dabei, sozusagen Standardprozesse aufzusetzen, möglichst viele Systeme in den Markt zu bringen. Und dieses Unternehmen hat sich halt überlegt, wie kann man das vielleicht koppeln mit bestehenden Heizungssystemen, also mit Kesselsystemen, und darüber dann entsprechende CO2-Einsparungen zu erreichen. Und das zeigt auch ein bisschen den Wunsch der Unternehmen, vielleicht ein eigenes Produkt, ein eigenes Konzept am Start zu haben, darüber einfach auch natürlich anders aufzutreten gegenüber den Kunden. Und das erleben wir eben auch an ganz vielen anderen Stellen, also nicht nur im SAK-Handwerk, Elektro, sondern das ist so ein typischer Weg auch, den wir immer wieder erleben.
Wenn das Handwerk, wie Sie sagten, traditionell innovativ ist, besteht dann im Hinblick auf die Digitalisierung und die KI für Handwerksbetriebe dann überhaupt eine erhöhte Herausforderung, wie es oft zu hören ist, als bei früheren technischen Neuerungen, oder ist es einfach eine ganz normale Entwicklung, auf die das Handwerk schon entsprechend wie in der Vergangenheit auch reagieren wird?
Das ist natürlich eine schöne Frage, die ich gerne mit Ja und Nein beantworten würde. Das funktioniert aber nicht. Also grundsätzlich.
Vielleicht erst das Ja und dann das Nein.
Also natürlich, ich habe da auch durchaus eine ganz positive Sichtweise darauf. Handwerk ist ja in seiner Struktur auf Veränderungen im Kundenkontakt, von Kundenseite getragenen Veränderungsprozessen geübt, sein Geschäftsmodell anzupassen. Das hat in den letzten Dekaden und Jahrhunderten immer in der gleichen Fachsystematik stattgefunden. Also bleiben wir beim Beispiel Automobilbau, der Übergang von der pferdegetragenen Mobilität zur verbrennungsmotorischen Mobilität spielte sich im gleichen letztlich Fachbereich ab. Ein Kutschenrad war am Anfang gleich aufgebaut wie die ersten Automobilräder. Nun haben wir aber die Herausforderung, dass wir nicht mehr nur in dem gleichen Fach uns bewegen bei Innovation, sondern dass durch Digitalisierung quasi, Walter Pirk verwendet gerne den Begriff, eine neue Sprache hinzukommt. Ja, also Handwerksbetriebe sind nun nicht mehr nur festgelegt, innerhalb ihres Gewerks sich weiterzuentwickeln, sondern parallele Strukturen, digitale Strukturen nachzuziehen. Also eine neue Sprache zusätzlich zu erlernen und dazu natürlich nicht nur diese Sprache zu verstehen, Digitalisierung als Grundkonzept, sondern auch eine Infrastruktur im Betrieb aufzubauen, sei es nun auch durch entsprechende technische Ausstattung, aber auch Kompetenzen in der Belegschaft. So, und die Herausforderung, weswegen Handwerk nun unter besonderem Druck steht aus unserer Einschätzung, ist die Geschwindigkeit der Innovation. Also sieht man sich die Transformation an, Pferd zu Auto, waren 40 Jahre, die vergangen sind bis zum Beginn der Massenproduktion. Robotik hat ähnlich schnelle Entwicklungen über 2 Jahrzehnte gebraucht, bis marktfähige Industrieroboter verfügbar waren nach der Ersteinführung. Jetzt sehen wir aber im Bereich der Digitalisierung, dass teilweise nur Wochen vergehen, bis eine Software auf den Markt kommt, die ganz grundsätzlich neue Möglichkeiten schafft, im Beispiel KI, die großen Sprachmodelle, wo teilweise nach 1-2 Wochen nach Launch eines neuen Systems 100 bis 200 Millionen Nutzer weltweit diese Technologien einsetzen und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und das ist der Faktor, der Handwerk jetzt fordert. Nicht nur die technische Entwicklung als solche, was Handwerk gut kann, hat das gelernt, sondern die Zeit, die dafür ist, ist deutlich verkürzt. Und hier ist eben die Herausforderung, bei vorrangig kleinen Betriebsstrukturen Unterstützungsangebote zu schaffen, um diese Entwicklung auch beherrschen zu können. Und das ist eben Teil unserer Aufgabe, wofür die beiden Kollegen, die heute mit dabei sind, auch ganz praktisch eingebunden sind, um Betriebe hier mitzunehmen.
Genau, wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, man sieht, und das erleben wir auch in der Rückmeldung der Beraterinnen und Berater, die ja nun täglich mit den Betrieben zusammenarbeiten, dass sich eben anders als früher nicht nur beispielsweise Werkzeuge oder technische Dinge ändern, es Neuerungen gibt, sondern dass sich eben ganze Geschäftsprozesse oder auch Denkweisen ändern. Und gerade der zweite Punkt, also die Denkweisen, die sich ändern und ändern müssen, zielen dann eben auf sogenannte Soft Skills ab, sodass eben auch unsere Beraterinnen und Berater, die in der Vergangenheit oder auch als es eben in den ersten Jahren im Start sozusagen war, sehr, sehr technologisch unterwegs waren, diese Soft Skills eben auch mitdenken müssen und in die Betriebe mit reinbringen müssen. Da geht es dann eben um Fragen, wie kann ich bestimmte Prozesse in die mitarbeitenden Strukturen reinbringen? Was brauche ich da mit Blick auf beispielsweise Change Management? Also solche Dinge werden eben auch immer bedeutender.
Das stelle ich mir vor, dass das gerade fürs Handwerk dann doch eine recht große Herausforderung ist. Wir haben viele kleine Betriebe. Ich denke so an den typischen Handwerksbetrieb, der irgendwie zwischen 5 und 10 Mitarbeitende hat. Der Chef ist oft selbst noch mit auf der Baustelle, packt auch gerne mit an. Wird das gerade vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und dem, was Sie gerade sagten, Frau Meyer-Feldrup, überhaupt noch möglich sein? Oder muss da eine gewisse Umsteuerung stattfinden, dass der Inhaber, Geschäftsführer, Chef tatsächlich eine andere Funktion in Zukunft einnehmen muss als heutzutage noch?
Ja, da, ich glaube, da muss man noch mal ein Stück weit stärker auf die Gewerke eingehen. Ne? Wir haben sozusagen ja über 100 Gewerke im Handwerk, die auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Mal als Beispiel jetzt auch noch mal SAK Elektro. Das sind ja auch Gewerke, die technologisch sozusagen sich stark entwickeln müssen. Und in diesem Zusammenhang hängt es vom Geschäftsmodell ab. Wie stellt man sich auf? Will man das ganze Portfolio anbilden? Will man sozusagen sich konzentrieren auf einzelne Themen, beispielsweise Photovoltaik? Ja? Also das ist sozusagen dann, denke ich, abhängig vom Geschäftsmodell. Ich denke schon, dass in einigen Bereichen der Trend vielleicht auch zu größeren Betrieben geht, zu größeren Strukturen, um das besser abbilden zu können. Man muss da auch sehen, auch Ausbildung hat ja auch etwas zu tun, häufig mit der Größe von Unternehmen. Also da ist schon das Handwerk ein Stück weit im Wandel, aber wir haben keine Glaskugel, wohin es wirklich am Ende geht, wissen wir natürlich auch nicht.
Wobei so ganz grundsätzlich, Sie hatten es ja angesprochen, der Unternehmer konzentriert ja häufig die Verantwortung auf seine Person, gerade in kleineren Betrieben, in kleineren Unternehmen. Das stellt für ihn natürlich schon, unabhängig vom Geschäftsmodell, die Herausforderung, sich mit diesen Entwicklungen zu befassen. Also neben der Tagesarbeit die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung möglicherweise auch zwangsgetrieben auch zu begleiten, weil vielfach sind ja Betriebe auch nicht nur im Endkundengeschäft, sondern auch im öffentlichen oder Geschäftskundenbereich. Und dort kommen natürlich Anforderungen an Schnittstellen, an entsprechende Kommunikation, Datenkommunikation, Datenstrukturen, die man beherrschen muss, um überhaupt noch Aufträge auch bearbeiten zu können. Also von daher, manchmal ist der Antrieb auch von außen sehr stark und dann ist der Unternehmer natürlich in der Pflicht, seine eigenen Prozesse neu zu denken, zu analysieren, Bereitschaft zu haben, sich diesen neuen Entwicklungen auch zu widmen, um am Markt bestehen zu können. Und das setzt natürlich erst einmal große Ressourcen voraus, finanziell als auch personell, kann aber natürlich, und das sehen wir auch in der Begleitung von Betrieben, auf der langen Sicht ja Ressourcen auch einsparen. Also nach einer Anschubinvestition haben wir natürlich durch eine hohe Automatisierung aus Unterstützung von wiederholenden Aufgaben, repetitiven Verantwortungen, Dokumentationspflichten die Chance, über digitale Prozesse eine Entlastung auch zu erreichen, die aber natürlich nicht ab Tag 1 eintritt. Also von daher ist erst einmal natürlich für einen Betriebsinhaber der Blick nach vorne, die Prozesse auch prüfen, kritisch prüfen und überarbeiten und mal digital unterstützt aufstellen. Langfristig ist natürlich eine Chance, um auch neben dem Bestehen in Wertschöpfungsketten auch Entlastung zu bekommen im bürokratischen Bereich. Also gerade dort, wo viel Zeit drauf geht, ja. Papierbeschriften, was man dann digital unterstützen kann.
Genau, und was wir auch feststellen, um das noch ganz kurz zu ergänzen, dass auf jeden Fall die Offenheit steigt, auch externe Unterstützung zu nutzen. Dass eben gerade mehr Zeit für Strategieentwicklung, Organisation, Mitarbeiterführung freigeschaufelt werden muss, sodass dann eben bestimmte andere Punkte auch ausgelagert werden oder eben durch externe Unterstützung dann eben mit reingeholt werden in die Betriebe.
Mhm. Ja, und da kommt, ich denke mal, der Handwerksorganisation, Kammern, Kreishandwerkerschaften, Innungen, HPI, Technologieberater, dem kommt, denke ich mal, da eine nicht unwesentliche Bedeutung dann auch zu. Welche Qualifikationen werden künftig im Handwerk gefragt sein und welche werden womöglich an Bedeutung verlieren? Kurz, Wie werden sich die Berufsbilder verändern? Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
Die pauschale Glaskugel, die ist noch nicht bei uns aufgetaucht. Aber aus dem Vorgenannten wird schon deutlich, dass wir eine Verschiebung haben zu hybriden Kompetenzen und Fertigkeiten. Also zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen der Leistungserbringung bedarf es also einer Höherqualifizierung hinsichtlich der Beherrschung von digitalen Prozessen, der Analyse von Daten, der Fähigkeit, datengestützte Prozesse zu verantworten und möglicherweise auch nachzusteuern, wenn also Probleme ersichtlich werden, dann auch die Datengrundlage anzupassen. Das gilt nicht nur für Meister, sondern auch für Beschäftigte, sodass wir hier eben dieses Thema haben, eben der zusätzlichen Kompetenzen, was häufig dann dazu führt, dass Berufsbilder sich verändern werden müssen. Also ein Beispiel sehen wir in den letzten Jahren in den elektrotechnischen Handwerken, dass 2013, 14, 15 auch das Thema Gebäudeautomation, Smart Home groß geworden ist und sich die elektrotechnischen Handwerke natürlich damit beschäftigen mussten, wie können wir eine Gebäudeautomation, wie sie kundenseitig gewünscht ist, überhaupt darstellen und haben kritisch analysiert, dass es mit den bestehenden Berufsbildern nicht zusätzlich vermittelbar ist, weil dort Kompetenzen, gerade digitale Kompetenzen, Programmierung, Parametrierung erforderlich sind, die so umfangreich sind, dass die Frage im Raum stand, was soll man, ich sage mal ganz flapsig, unten wegfallen lassen, wenn man oben was draufsattelt. Und weil das nicht darstellbar war, hat sich dann der Verband eben in einem Prozess dahin entwickelt, ein neues Berufsbild zu schaffen, den Fachelektroniker für Gebäudesystemintegration. Der hat natürlich nun ein Kompetenzbild, was sehr hoch angesetzt ist. Dafür sind also hier auch dann entsprechend Kompetenzen, Fertigkeiten, Fähigkeiten im vorbereitenden Bereich eben weggefallen, sodass wir nun hier Berufe haben, die von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung getrennt letztlich auch für Ausgebildeten vermittelt werden. Und das lässt sich nicht vermeiden. Das wird man eben jetzt auch sehen, gewerkespezifisch, Walter Pirker hat das angesprochen, gerade in den technologiegetriebenen Berufen, die auch selber Treiber sind, also SAK Elektro als Beispiel im Gebäude, Energie und Wärme, haben wir diese Herausforderung, dass man das alles verbinden muss und kritisch in die Berufsbilder schaut. Auch im Kfz-Bereich wird man sich mittelfristig die Frage stellen müssen, wenn der verbrennungsmotorische Antrieb nachrangig bis zu verboten wird, brauche ich künftig noch Kfz-Mechatroniker, die lernen, wie man Getriebekupplung und Verbrennungsmotoren wartet und instand hält, wenn es sowieso absehbar nur noch neu zugelassene Elektrofahrzeuge gibt. Also eine Zeit der Koexistenz wird es geben, aber was passiert danach? Und diese Frage, die stellen sich gerade viele Verbände und Betriebe, vor allen Dingen die Verbände, und manche gehen wahrscheinlich den Weg, sich zu spezialisieren, stärkere Spezialisierung auch umzusetzen, weil, wie gesagt, es wird sich nicht alles im gleichen Berufsbild abbilden lassen. Wobei nicht alles erfordert ein neues Berufsbild. Also ein Punkt vielleicht zum Thema KI, wenn über KI viel geredet wird. Jeder von uns ist KI-Nutzer über Google Maps, über den Co-Piloten bei Office 365 und bei anderen Systemen, aber keiner von uns hat KI lernen oder studieren müssen. Das sind intuitiv ausgelegte Systeme. Da geht es vor allen Dingen darum, was Linda Meyer-Feldrup vorhin sagte, eine gewisse Awareness, ein bisschen Change Management, das Herangehen an diese unterstützenden Tools, die intuitiv bedienbar sind, erkennen, wo sie hilfreich sind, sie einzusetzen, um sich zu entlasten, nicht notwendigerweise bedeutet das immer eine neue Ausbildung. Also da wird man eben wirklich sehr gewerkespezifisch schauen, und ich gehe mal die Wette ein, dass viele Berufsbilder schon jetzt modern aufgestellt sind und diese Technologien auch ausreichend vermitteln. Und dort, wo digitale Kompetenzen mit veränderten fachlichen Anforderungen zusammenfallen, dort wird es neue Berufsbilder geben. Nur durch KI und digitale Prozesse sind viele Berufe schon jetzt gut aufgestellt, brauchen keine Veränderung.
Welche Rolle kann die künstliche Intelligenz im Rahmen der Ausbildung eigentlich einnehmen? Es gibt ja viele innovative Ansätze, elektronische Lernplattformen, etc. Und ich könnte mir vorstellen, auch die KI kann bei der Ausbildung da eben halt auch hilfreich sein. Was sehen Sie da für die Zukunft?
Also mein Vorteil ist immer, ich bin kein Berufsbildner, ich darf technologische Entwicklung aus technischer Perspektive bewerten. Und wenn wir hier mal nur die Chancen sehen, ohne Rücksicht auf Berufsverordnungen und sonstige Themen, bietet KI natürlich die Chance, dass man individuumsspezifische Bildungsangebote auch umsetzen kann. Also stellen Sie sich vor, Sie haben es gesagt, digitale Plattform ist das eine, aber wenn wir die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Sinne von Augmented oder Virtual Reality nehmen, dass es zur Vorbereitung und Nachbereitung von Bildungslehrgängen oder Angeboten möglich sein kann und wird, dass die Teilnehmer, je nachdem, wo sie stehen, in der Vorbereitung eigene Aufgaben eingespielt bekommen, eine Lernfortschrittskontrolle, die durch die KI auch überwacht und gesteuert wird, um, sagen wir mal, aus einem Lehrgang mit 16 Individuen mit unterschiedlichen Startpunkt die Homogenisierung des Wissensstandes zum Ende eines Lehrgangs deutlich verbessern werden können durch entsprechende Vor- und Nachbereitung, was nicht bedeutet, dass die fachpraktischen Ausbildungen dadurch ersetzt werden. Also die bleiben immer Kern auch der Qualität des Handwerks, das Lernen am System, das Lernen am Gegenstand. Es geht, glaube ich, vor allen Dingen darum, über diese elektronischen KI-gesteuerten Tools den Lernfortschritt zu unterstützen. Und hier ist eine große Chance, eben auch, letzter Punkt dazu noch, Walter Pürk hat da noch auch noch eine Anmerkung, dass wir natürlich auch die Integration von Auszubildenden, die bislang durch das Raster fallen, weil sprachliche Hürden oder Kompetenz nicht ausgebildet sind, durch KI-Tools am Lernerfolg teilhaben lassen können, weil wir hier entsprechende sprachliche oder kognitive Fehlstellungen ausgleichen können und sie damit auch stärker am Lernerfolg beteiligen können. Und das ist eine große Chance, wo die Berufsbildner sich mit auseinandersetzen. Das tun sie auch schon. Technisch ist das machbar. Lernplattformen, digitale Lernwelten sind, glaube ich, auch unabdingbar, wenn man das Portfolio der Auszubildenden erweitern will, um mehr auch in die Ausbildung auch integrieren zu können.
Ja, ich möchte das noch kurz aufgreifen. Dieses Thema Berufsbildung mit KI unterstützt. Da haben wir auch verschiedene Angebote in unserem europäischen Innovationshub DICEC. Und ein Projekt orientiert sich hier direkt daran, die Berufsschule sozusagen der Zukunft vielleicht auch zu entwickeln oder Demonstratoren zu bauen, wie es denn gehen kann. Und das Ganze nennt sich bei uns KI-Tutor. Und der wird das Wissen eines Berufsschullehrers oder, ich sag mal, eines Fachs entsprechend über einen Chatbot sozusagen dann ausgespielt für die Auszubildenden. Und die können dann sozusagen eben Aufgaben generieren nach entsprechend Schwierigkeitsgraden. Man kann das Ganze auch in verschiedene Sprachen übersetzen. Das ist ja auch ein großes Thema bei uns im Handwerk, dass wir hier den jungen Leuten eben adäquate Angebote machen und sie nicht scheitern lassen sozusagen durch den fehlenden Sprachkompetenzen. Also da geht viel. Und man muss aber auch sagen, das Ganze ist teuer. Dieser KI-Tutor ist momentan noch ein Demonstrator. Der wird jetzt Ende des Jahres auch dann, denke ich, live gehen. Und dann muss man gucken. Ich denke, andernorts gibt es ähnliche Initiativen und wir tun unser Möglichstes.
Wenn KI eben halt so einen wertvollen Beitrag auch für die Ausbildung leisten kann, kann sie dann auch an der Bewältigung des Fachkräftemangels einen Anteil einnehmen?
Ich bin ja auf Ja-Nein-Antworten heute festgelegt. Also nicht direkt, sondern mittelbar in der Wirkung. Also wenn man das Potenzial von KI, also das ist ja ein ganz schlimmes Wort, aber damit wird denn eigentlich gemeint, dass wir entsprechende Softwareanwendungen haben, die im Programmierprozess und Lösungsprozess anders als die menschlichen Programme eben durch ein Trainingssystem sehr viel effizienter, sehr viel dynamischer agieren können, dass wir durch den Einsatz von solchen KI-Tools in den Betrieben den Unternehmer und die Beschäftigten entlasten können von verschiedenen Aufgaben, wiederkehrenden Aufgaben. Wir haben einen hohen Grad der Automatisierung, wir haben die Verlagerung von Dokumentations- und anderen Aufgaben an Systeme. Allein, dass Schnittstellen, bisher Medienbrüche beseitigt werden können im Betrieb, wird viel Zeit auch frei. Das führt in Summe dazu, dass man hier schon nennenswert Kapazitäten einspart, die natürlich auch sich in Personaläquivalenten übersetzen lassen. Was nicht heißt, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern dass wir eine Verlagerung von dieser Verwaltungszeit auf Produktivzeit erreichen können. Und das kann in einem Stück in den Bereichen, wo es eben auch einsetzbar ist, auch den Fachkräftemangel ausgleichen. Ich sage mal ganz flapsig, der Maurer auf der Baustelle wird nicht ersetzt werden können durch KI. Da brauchen wir eben dann rein physische Menschen, die die Leistung tun. Vor allen Dingen in den nachgelagerten Prozessen, Verwaltungsprozessen und vorbereitenden Prozessen, also auch der Angebotserstellung, der Projektplanung. Dort werden Kapazitäten sicherlich nennenswert freigeschaufelt werden, die dann einsetzbar sind. Sie sagten vorhin, der Unternehmer ist auch gerne auf der Baustelle und mit seinem Team und ist im Kundenkontakt. Das wird gestärkt werden durch KI.
Und vielleicht um das Beispiel des Maurers, der Maurerin aufzugreifen, KI kann eben dann unterstützen, genau dieses Fachpersonal, was da ist, einfach schneller und vor allem auch individueller zu qualifizieren, weiter zu qualifizieren, an neue Herausforderungen anzupassen, wenn man so sagen kann. Und zum Zweiten natürlich auch die Betriebe bei der Personalsuche zu unterstützen. Also das sind, denke ich, auch zwei große Bereiche, wo es wirklich einfach gar nicht um das Ersetzen oder Abschaffen von Personen geht, sondern einfach um das Bestehende, was da ist, effizienter und individueller zu qualifizieren, zu optimieren, wenn man so sagen will. Das Wort ist immer ein bisschen schwierig, wenn man über Menschen spricht. Oder eben auch in solchen Punkten wie der Personalsuche und der Akquirierung von neuem Personal zu unterstützen.
Vielleicht ein Punkt noch dazu. Linda Meyer-Feldrup hat es ja gerade angesprochen. Qualifizierung, aber auch KI in Kombination mit Robotik. Also wenn wir an Exoskelette denken, die sind ja nur funktional durch entsprechende Sensoren und Aktoren, lässt sich natürlich auch über das Aufrechterhalten der Arbeitsleistung, der Arbeitskraft, der Gesundheit der Beschäftigten ein Fachkräftemangel auch schon entgegentreten, indem wir einfach dafür sorgen können, dass solche Systeme die Beschäftigten länger in Arbeit halten können, ohne dass sie körperlich verschleißen. Also es ist vielfältig, wo KI hier eingesetzt werden kann oder KI in, Anwendung, KI-Tools, sodass in Summe wir schon davon ausgehen, dass es den Fachkräftemangel dämpfen wird können.
Ah, ja. Ja, also wenn ich aus Ihren Worten das so schließen darf, steckt eine Menge Potenzial in KI. Viele Chancen sicherlich auch. Nichtsdestotrotz haben viele Menschen so ein bisschen Magengrummeln, wenn sie an KI denken. Sie haben das eben erwähnt. Es gibt natürlich Befürchtungen, dass Jobs ersetzt werden. Ist das realistisch? Wie bewerten Sie das?
Ich denke, das ist auch wieder keine Ja-Nein-Antwort. Es ist natürlich branchenabhängig. Gucke ich mal außerhalb des Handwerks, sehe, dass KI Potenzial hat, in der Bilddiagnostik im medizinischen Bereich besser zu diagnostizieren, als der Mensch es je kann, weil die Vielfalt der Kompetenzen, der Datenbanken das menschliche Gehirn doch bei weitem übersteigt. Da ist schon auch Potenzial, da Arbeitsplätze eben zu ersetzen, es ethisch-moralisch anders zu bewerten. Das ist ein anderes Thema. Auch die wissenschaftliche und schreibende Zunft wird sich damit konfrontieren müssen, dass Sprachmodelle durchaus effizienter auch arbeiten können. Aber im Handwerk ist der Kern die handwerkliche Fertigkeit, die Kompetenz, der Umgang mit Menschen, das soziale Miteinander, das Lernen in Teams, das Zusammenwirken, um Probleme zu lösen. Hier ist KI nicht geeignet, handwerkliche Arbeitsplätze zu gefährden, abzubauen, sondern es hat das Potenzial, diese Arbeitsplätze zu unterstützen, sodass die Ersetzungswahrscheinlichkeit von handwerklichen Berufen, auch das ist natürlich mal wieder spezifisch, da darf man nicht von dem Handwerk insgesamt sprechen, aber grundsätzlich der manuelle und der menschliche Aspekt im Vordergrund steht, sodass hier das Potenzial deutlich geringer ist als in anderen Branchen. Und da gilt es eben, Vorbehalte abbauen, Ängste abbauen. Häufig ist es ein Thema, wenn Beschäftigte, wenn Menschen verstehen, wie KI funktioniert, dass es letztlich nur der nächste Schritt der Digitalisierung ist, also dass die Programmherkunft eine andere ist, nicht mehr menschlich programmiert, sondern aus entsprechenden Trainingsprozessen entstanden, dann ist auch die Bereitschaft, mit diesen Tools zu arbeiten, deutlich größer. Und dass dieses Bild mit blau leuchtenden Augen, Roboter getrieben durch KI, die Menschen ersetzen, das ist natürlich eine Zukunftsvision, die in der Form eben auch zu Ängsten führt. Und die sind aber explizit nicht in unserer Perspektive. Also wir gehen von unterstützenden Strukturen aus und nicht ersetzenden Strukturen.
Ja, vielleicht noch dazu ergänzend, das Forschungsministerium hatte uns hier sozusagen in den letzten 3 Jahren durch die Förderlinie Handwerk 4.0, digital und innovativ, mit diesen Fragen konfrontiert. Und wir haben hier im Haus die Begleitforschung von 9 Forschungsprojekten übernommen, die sich eben zentral mit dieser Frage der Zukunft der Umsetzung dann auch auseinandergesetzt haben. Und nur mal so als Beispiel, wir haben ein Projekt gehabt mit den Friseuren sozusagen, wo wir eben über VR-Technologien die Friseure in der Beratung unterstützen wollen zukünftig. Und ja, man kann aber sagen, wir brauchen noch ein bisschen sozusagen, um diese, ich sag mal, um diese Technologie auch im Unternehmen dann auch anwenden zu können. Und das betrifft auch andere Gewerke. Aber es ist, der Weg ist aufgemacht, Handwerk 4.0. Und da, ich sage, da soll es auch zukünftig weitergehen. Wir müssen mit den Gewerken zusammenarbeiten, mit den Gewerken an ihren Themen arbeiten, also nicht irgendwie freifliegende Forschungsprojekte haben, sondern wir brauchen hier die Erdung mit den Unternehmen, sozusagen mit den Verbänden, Fachverbänden, Handwerkskammern, dass wir diese Potenziale am Ende auch erschließen können. Und dann wird vielleicht auch am Ende sozusagen ein Gewinn am Ende auch messbar sein.
Letzte Frage oder vielleicht vorletzte Frage, ganz pauschal. Wie werden Handwerkerinnen und Handwerker im Jahre 2030 im Vergleich zu heute arbeiten?
Die Wunschvorstellung oder die mögliche Realität?
Genau, also das potenzielle Szenario ist ja natürlich ein anderes als das, was realistisch ist. Ich glaube, Linda Meyer-Feldrup hat über ihre Leitstelle dort auch sehr enge Datensätze vorliegen. Vielleicht, Linda, kannst du da mal den Aufschlag machen mit der Realität und ich kann es mit der Wunschvorstellung dann abschließen.
Ja, mit der Realität, da steckt natürlich auch ein bisschen Hoffnung drin, dass wir natürlich zum einen sehen, dass es immer weiter an die Vernetzung geht, also dass es hoffentlich auch weiter verstärkt in die Richtung gehen wird. Natürlich, wir haben gerade über künstliche Intelligenz gesprochen, dass also immer mehr KI-gestützte Planungen, Dinge wie Cobots, AR-Brillen auch wirklich eingesetzt werden, noch mehr als heute schon. Es gibt schon einige Betriebe, in denen das einfach schon gelebte Realität ist, aber dass es eben auch immer noch weitergeht. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Themenbereich KI-Daten, also dass eben noch viel mehr auch digital dokumentiert wird, dass dadurch Prozesse weiter optimiert werden können, die Anforderungen an sich schnell verändernde Prozesse, Geschäftsmodelle eben dem dann auch Rechnung getragen werden können, dass man schneller reagieren kann, weil eben Daten vorliegen, Prozesse dokumentiert sind. Dann natürlich der ganze Bereich Energie, Nachhaltigkeit, dass auch die Betriebe selbst energieeffizienter aufgestellt sind. Das ist, denke ich, heute auch schon in vielen Gewerken Realität, beziehungsweise viele sind da auf einem guten Weg. Und das war jetzt auch schon so ein bisschen Wunschvorstellung, aber ich denke auch zu einem großen Teil auch schon wirklich ein realistisches Bild.
Ja, also der Wunsch wäre natürlich, oder die was technisch möglich, ich meine Schlagworten, regional stark aufgestellt, klimaneutral, energieeffizient durch Einsatz digitaler Prozesse, gleichzeitig eng vernetzt mit Wissenschaft und Forschung, Geschäftsmodelle im Zusammenspiel mit den großen Themen wie vernetzten Datenräumen der Industrie zusammen zu erschließen und zu entwickeln und sich hier eine Stellung als Partner in der Wertschöpfung zu sichern. Das wäre der Wunsch, was theoretisch machbar und denkbar wäre. Es scheitert da häufiger an den Infrastrukturen, an auch dem Stand der Entwicklung, der Ressourcen, die man dafür braucht. Aber da bin ich ansonsten ganz bei Linda Meyer, dass dieser Wunsch nach dem digitalen, klimaneutralen, regionalen Handwerk in Summe, in Gänze wahrscheinlich ein Wunsch ist für 2030.
Genau. Aber man muss ja vielleicht noch sagen, das Handwerk ist aufgeschlossen. Also das erleben wir ja im DICEC. Wir haben umfangreiche Qualifizierungsprogramme entwickelt in den letzten 2,5 Jahren und wir arbeiten sehr intensiv mit Fachverbänden zusammen. Und das, wie gesagt, das funktioniert wirklich sehr gut. Es gibt erstmal sozusagen die Möglichkeit, sich generell zu informieren zum Thema KI, auch Anwendungsmöglichkeiten im Betrieb kennenzulernen. Und dann bieten wir die Möglichkeit, darüber hinaus dann Demonstratoren zu bauen, im 1:1 sozusagen mit unseren Doktoranden hier von der Universität. Und nur so als Beispiel, SAK-Betrieb sozusagen hat Probleme, das Büro zu besetzen. Und jetzt arbeiten wir zusammen an einem Voice Agent, wo wir eben die Büroarbeit etwas unterstützen oder mildern können sozusagen, was die Ressourcen angeht. Natürlich gibt es auch Startups, die genau in diesem Bereich auch sich derzeit etablieren wollen. Auf der anderen Seite ist für uns die Frage, wer bekommt was von der Wertschöpfung? Ne, und wir sehen das schon, dass wir, wenn wir Technologien haben, die wir über unsere, sag mal, Informatiker so umsetzen können, dass die Betriebe direkt sozusagen davon profitieren, dann ist uns das sozusagen als Institut vielleicht auch am liebsten, als Handwerk.
Genau, wir haben jetzt viele Begriffe der Zukunft gehört oder wie es dann in der Zukunft aussehen könnte, Cobots, Startups, KI. Ich denke aber, was auf jeden Fall so bleiben wird und auch in dem Bild von, ich weiß nicht, bei welchem Jahr waren wir jetzt?
2030
dann auch hoffentlich immer noch so sein wird, wird eben sein, dass die Fachkräfte sich dann eben immer noch, vielleicht sogar noch viel mehr auf die klassischen Stärken des Handwerks konzentrieren, also Kreativität, Kompetenz oder intuitives Finden von Lösungen und auch manchmal unkonventionelle Lösungen zu finden. Und ich denke, das ist eben auch eine der großen Stärken, die auch nicht ersetzt werden können. Also dass das eben ja weiter im Fokus bleibt und auch vielleicht sogar noch viel stärker und viel wichtiger wird für eben die Fachkräfte, die dann im Handwerk tätig sind.
Mhm. Ja, 2030, in Anbetracht der Rasanz, der Innovation und der Fortentwicklung von KI, weiß ich gar nicht, ob ich diese Frage stellen soll, aber vielleicht können Sie kurz darauf antworten, wie wird es denn im Jahre 2050 aussehen?
Also ich glaube, grundsätzlich legt man sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, Handwerk wird auch 2050 die Verbindung zwischen der digitalen Wissenswelt und der physischen Lebenswelt sein. Also alle Technologien, alle Konzepte, über die wir sprechen, mit dem Blick 2050, mit der vernetzten Gesellschaft und möglicherweise Robotik, die Menschen pflegt und unterstützt, all das braucht ja die Schnittstelle zum Kunden, zum Menschen. Also kein Haus wird automatisiert und digitalisiert, wenn nicht jemand ins Haus kommt und dort die Hardware letztlich verbaut und optimiert. Das ist die Rolle, die Handwerk auch 2050 haben wird. Also eingebunden zwischen dieser digitalen Wissenswelt und der praktischen Umsetzung und dem Aufnehmen der Kunden individuellen Herausforderungen. Und das verbunden mit der Perspektive, dass Handwerk sich auch noch digitaler wird aufstellen müssen bis 2050, auch aufgestellt sein wird mit modernen Berufsbildern, die es eben ermöglicht, genau diesen Spagat zwischen digitalen und physischen Welten auch zu schließen, was auch die unabdingbare Schnittstelle ist. Deswegen wird das Handwerk auch weiterhin geben und was auch Attraktivität für Nachwuchs und Fachkräfte bedeuten wird, um eben nicht nur in, ich sag's mal ganz runtergebrochen, sich in digitalen Wunschvorstellungen zu begeben, sondern auch das wirklich Umsetzen der Dinge, das nutzbar machen, das greifbar machen, das Anwenden, das werden Kompetenzen sein, die beim Handwerk nochmal stärker auch mal profilgebend sein werden und dadurch eben auch Arbeitsplätze auch sehr attraktiv gestalten wird. Das ist so die positive Sichtweise, die ich auch hier gerne vertrete. Und dafür arbeiten wir, dass wir eben diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Realist und Realität und physischer Lebenswelt eben nicht nur Hand-, sondern Kopfarbeit miteinander verbunden auch in Zukunft haben.
Ja, vielen Dank. Das sind doch unterm Strich sehr positive Aussichten und auch vielleicht für junge Menschen, die jetzt heutzutage vor der Entscheidung stehen, welchen Beruf sie ergreifen, vielleicht durchaus einen Tipp, es doch mal im Handwerk zu versuchen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sind bei ungefähr 45 Minuten gelandet. Das ist sozusagen die Obergrenze unseres Podcasts, die wir immer anstreben. Aber es war ein super interessantes Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Welsbacher, Walter Pirk und Linda Meyer-Feldrup vom HPI. Ganz herzlichen Dank.
Ebenso, vielen Dank.